Die Spieler mussten spielen und wir hier bei Kick in Rush auf meinsportradio.de analysieren, so will es das FIFA-Gesetz, beziehungsweise in unserem Fall die journalistische Chronistenpflicht. Und da kommen wir natürlich auch beim Spiel um Platz 3 der WM 2018 zwischen Belgien und England nach. Diesen Platz 3, den holte sich Belgien am Ende mit einem humorlosen 2:0 Sieg, der dem belgischen Team das beste WM-Abschneiden in der WM-Geschichte bisher bescherte. Trotz munteren Beginns lieferten beide Teams mit dieser Partie letztlich allerdings auch den Beleg dafür, warum das Spiel um Platz 3 eigentlich abgeschafft gehört, aus meiner Sicht zumindest. Es geht nämlich ja nicht um nichts mehr und genau das merkte man dem Spiel über 90 Minuten auch an. Malte Asmus und Manuel Behlert von 90 Plus fassen trotzdem hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de dieses Match zusammen. Hallo Manu.
Servus.
Hast du irgendwelche Argumente dafür gefunden in diesen 90 Minuten, warum man das Spiel um Platz 3 dann auch in 4 Jahren und danach eigentlich für immer behalten sollte?
Nee, nicht wirklich. Das hat für mich ein bisschen so ausgesehen wie ein letztes Gruppenspiel, in dem es auch um nichts mehr viel geht. Beide haben noch gar nicht mal so viel rotiert. Es war doch schon eine relativ gute Mannschaft bei beiden auf dem Platz, aber trotzdem hat man irgendwie gemerkt, das war halt so ein Spiel, das man hinter sich bringen muss. Die Top-Spieler, die bisher in dem Turnier schon sehr gute Leistungen gezeigt haben, wie eben Eden Hazard, die haben auch heute nochmal gezeigt, in einigen Ansätzen, dass da was geht und dass er auch am Ende des Turniers in die 11 des Tages gewählt werden wollen oder die 11 des Turniers gewählt werden wollen, aber insgesamt hätte ich mit Sicherheit nichts vermisst, wenn dieses Spiel heute nicht stattgefunden hätte. Und Danke. Das gilt für viele Spiele, die eben um Platz 3 absolviert werden. Also bei der Obermeisterschaft gibt es sowas ja auch nicht und das halte ich für die clevere Lösung.
Die Highlights.
Keine 4 Minuten waren gespielt, als Meunier einen Angriff der Belgier zum 1:0 abschloss. By the way, das war das schnellste belgische Tor in der WM-Geschichte und Meunier, der 10. Belgier, der dieser WM 2018 schon treffen konnte, spricht natürlich auch eine deutliche Sprache. Und in der Schlussphase, da machte dann Eden Hazard mit seinem Treffer zum 2:0 in der 82. Minute alles klar.
Die Analyse.
Manu, du hattest eben schon angesprochen, Veränderung auf beiden Seiten, ja, aber nicht im ganz großen Stil, wie man das schon bei anderen WM-Spielen um Platz 3 gesehen hat.
Genau, ich hatte da auch mit dem ein oder anderen Wechsel mehr gerechnet, um vielleicht dem ein oder anderen Spieler eben noch ein paar Möglichkeiten zu geben, sich nochmal auszuzeichnen, nochmal bei einem WM-Spiel auf dem Platz zu stehen. Ich hatte beispielsweise bei England jetzt mit Alexander-Arnold in der Abwehr gerechnet, mit Welbeck vielleicht vorne gerechnet, zusätzlich zu Harry Kane, dass Harry Kane spielt, ist, wenn es noch um die Torschützenliste geht, relativ logisch. Auch bei den Belgiern hatte ich vielleicht gedacht, okay, Batshuayi wird kommen oder früher oder von Beginn an spielen, aber das war dann doch so, dass größtenteils auf den altbewährten Mustern sich beruht wurde und das war einfach kein überragendes Spiel. Das war in vielen Situationen zu merken, auch wenn, wie du eben schon angedeutet hast, der Beginn ja eigentlich ganz gut war. Auch durch das schnelle Tor hat man gedacht, vielleicht gibt es zumindest ein Spektakel, dass beide sich vielleicht nicht so sehr auf die defensive Arbeit konzentrieren und eher der Fokus dann darauf liegt, tatsächlich noch ein paar Kabinettstückchen in der Offensive zu zeigen, aber das war dann ja auch nicht der Fall. Also es war, wie gesagt, eine muntere Anfangsphase. In der ersten Viertelstunde gab es auch danach noch 2-3 gute Aktionen, als De Bruyne nochmal Pickford getestet hat und als Loftus-Cheek, der heute wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, nach einer Trippier-Flanke geköpft hat, aber das war dann auch kein großes Problem und danach verflachte die Partie dann zunehmend.
Dann gucken wir doch nochmal auf dieses 1:0 nach 4 Minuten, eingeleitet von Lukaku aus dem Zentrum, schöner Ball steil auf Shadli und der mit einer wirklich tollen Hereingabe in die Mitte auf Meunier, der rutscht da rein und vollendet zum 1:0, Tor durch die Mitte vorbereitet, das Fehlen von Henderson, hatte sich das da bei England aus deiner Sicht bemerkbar gemacht?
Noch nicht mal unbedingt. Ich fand Henderson in dem Turnier jetzt auch nicht überragend. Also er hatte ein fantastisches Spiel, das war das Viertelfinale. Da war er wirklich mit der überragende Mann auf dem Platz, aber ich fand im Halbfinale gegen Kroatien fürchterlich schlecht. Dementsprechend würde ich nicht sagen, dass das jetzt der Hauptgrund war, weil gerade auch Eric Dier hat heute ein gutes Spiel gemacht. Das Problem war einfach ein bisschen dass es ein bisschen zu schnell ging, dass die Belgier die Räume clever besetzt haben, dass die Engländer einfach da im Kopf auch gedanklich ein bisschen zu langsam waren, um dem zu folgen. Und dementsprechend war das auch ein Tor eben in der Anfangsphase, als bei England noch nicht alles geordnet war und die Belgier wirklich mit sehr viel Enthusiasmus aus der Kabine kamen. Also das sah schon gut aus und ich denke nicht, dass das irgendwie an Hendersons Abwesenheit lag.
England kam dann ein bisschen besser ins Spiel, so ab der 20. Minute wurde es ein bisschen gefährlicher, auch weil Belgien, wie du auch schon gesagt hast, sich ein bisschen zurückgezogen hat, England auch ein bisschen hat machen lassen.
Ja, aber so viel kam auch nicht. Also der Engländer ist ja eine Mannschaft, die viel Wert auf ihre ruhenden Bälle legt. Da kam es am Anfang nicht so häufig dazu. Also Belgier haben ihnen nicht den Gefallen getan, irgendwelche plumpen, dummen Fouls zu machen. Die Engländer ihrerseits hatten aber auch nicht häufig die Chance, mal Richtung Grundlinie zu kommen und dann mal einen Eckball oder einen Einwurf zu erzwingen oder überhaupt da durchzukommen, dass man vielleicht mal eine Flanke in den 16er schlagen kann. Also es war viel Stückwerk, es war viel oft so, dass die Engländer ein bisschen mehr Ballbesitz hatten, vielleicht auch ein bisschen längere Ballbesitzphasen, aber dabei kaum Raumgewinn und nichts Überraschendes zeigen konnten. Die Belgier haben das Tempo eigentlich deutlich cleverer und häufiger variiert und wirkten deswegen auch in der Phase, in der Spiel abgeflacht ist, als gefährlichere Mannschaft.
Es gab trotzdem ja dann, wo sie gefährlich wurden, einige Szenen, wo dann auch Lukaku mit involviert war. Eine Szene in der 16., eine dann etwas später zu Beginn der zweiten Halbzeit in der 54., wo Lukaku toll angespielt wird, toll den Ball hätte mitnehmen können, wenn er nicht Klinsmann-mäßig den Ball viel zu weit vorlegt, beziehungsweise einfach nicht richtig unter Kontrolle kriegt.
Ja, Lukaku hatte diese Szenen schon häufiger bei der WM, also hat eigentlich ein gutes Turnier gespielt. Man hat auch gesehen in diesem Turnier, dass er in Sachen Spielintelligenz schon in den letzten Jahren deutlich dazu gewonnen hat. Aber der First Touch, das war schon in der Gruppenphase ein, zweimal das ganz große Problem. Und ja, das waren heute zwei Pässe von Kevin De Bruyne, die man eigentlich nach einer gelungenen Ballannahme nur noch am Tor vorbeischieben muss. Und da hätte De Bruyne sich zwei Vorlagen sammeln können für diese Pässe. Und das ist nicht gelungen. Und man hat auch ein bisschen gesehen, dann im Hintergrund bei den Wiederholungen, als Lukaku dann den Ball eben nicht annehmen konnte, die etwas frustrierten Blicke seiner Teamkollegen. Also das hat überhaupt nicht funktioniert heute. Deswegen wurde auch meiner Meinung nach zu Recht später auch ausgewechselt.
Genau, nach einer Stunde musste er den Platz verlassen. Dries Mertens kam für ihn in die Partie. Für Lukaku natürlich auch persönlich doof, dass er diese Dinger nicht gemacht hat. Er hätte ja auch in Sachen goldener Schuh noch ein bisschen Druck auf Harry Kane ausüben können.
Ja, der hätte heute gleichziehen können mit den beiden Treffern. Ich denke mal, gerade wenn er den ersten oder den zweiten, also wenn er ein Tor macht, vermute ich, dass er dann auch noch länger auf dem Platz steht und auch noch die Chance hat, das zweite zu machen. Also da hat er sich heute selbst ein bisschen ins Abseits manövriert.
Kane auf der anderen Seite allerdings auch ja nicht mehr getroffen seit dem Achtelfinale gegen Kolumbien, da per Elfmeter im Viertelfinale kein Tor gemacht, im Halbfinale kein Tor gemacht. Also im Grunde kein Tor aus dem Spiel heraus in der K.O.-Runde. Der hat im Grunde, wenn man jetzt ganz böse ist, man weiß ja um seine Qualitäten, aber davon profitiert, dass England eine relativ einfache Gruppe hatte.
Ja gut, dass er 6 Tore geschossen hat, das hat mit Sicherheit auch mit der Gruppe zu tun, ja, das ist richtig. Ich denke, dass das Spiel der Engländer dann gegen die stärkeren Gegner einfach schon darauf ausgerichtet war, möglichst wenig zuzulassen und vorne eben die großen Spieler bei Standardsituationen freizublocken, ob da jetzt ein Maguire zum Kopfball kommt oder ein Kane, das spielte keine Rolle, bis zum Halbfinale war es ja erfolgreich. Dementsprechend, ja, Kane hat unglücklichere Auftritte gehabt in der K.O. und das ist schon richtig, aber er hat trotzdem eine wichtige Rolle gespielt und ich denke, das, was er bei Standards der Engländer gemacht hat, wie er sich da in die Gegner blocken konnte, wie er da im 16er gearbeitet hat, das hätte ein anderer Stürmer wohl eher nicht so hinbekommen und das passte zum Konzept der Engländer, das passte zum Konzept von Southgate und deswegen hat er dann auch heute wieder gespielt, er war heute aber auch wirklich extrem unglücklich, die Engländer waren ja wirklich selten torgefährlich und Kane eigentlich überhaupt nicht.
Punkt Standards war ja die große Stärke der Engländer. Das haben sie ja extra auch trainiert, weil sie auch gesehen haben, damit kann man bei dieser WM richtig was reißen. Im Vorfeld hatte Gareth Southgate das ja auch schon erkannt, weil er auch nicht genügend Zeit hatte, um seine Mannschaft dann richtig auch in anderen Phasen des Spiels, auch vielleicht offensive Spielflüsse einzustudieren. Hat er gesagt, ich mache das vor allen Dingen über Standards. Die waren heute kein Faktor.
Die waren weitgehend schlecht. Beziehungsweise die Belgier haben natürlich auch mit Kompany, Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld, wer jetzt auch immer da, welche Kombination dann immer auf dem Platz stand. Also es waren wirklich viele Kopfballspieler da. Auch Lukaku ist ja für Defensivstandards zu gebrauchen mit seiner, nicht nur mit seiner körperlichen Physis, sondern auch mit seinem guten Timing im Kopfballspiel. Dementsprechend war das schon so ein Gegner, der die englischen Standards ganz gut verhindern konnte. Die waren nämlich teilweise auch wirklich gut getreten. Also Trippier hatte wirklich zwei von der rechten Seite, da kann ich mich dran erinnern, die wurden wirklich mit viel Schnitt, mit viel Zug auf den langen Pfosten gespielt. Aber da haben die Belgier das einfach wirklich sehr gut wegverteidigt. Bezeichnet, dass die beiden oder zwei der besseren Chancen in der zweiten Halbzeit der Engländer nach einem Einwurf resultierten, als dann zweimal Lingard flanken konnte. Einmal hat Kane knapp verpasst. Dementsprechend einmal, was da ja noch im Kopf eine Chance hatte. Dementsprechend war heute das Mittelstandards eben nicht so der große ausschlaggebende Faktor, aber das lag nicht nur daran, dass die Engländer heute da nicht so überragend waren, sondern einfach auch daran, dass die Belgier das wirklich gut verteidigt haben.
Und die haben dann in der Schlussphase dann auch nochmal richtig gut gekontert, 2 Versuche gehabt, einer davon saß dann am Ende auch und da war es Eden Hazard, der das wunderbar durchgespielt hat, aber auch hervorragend eingesetzt wurde von De Bruyne, der einige Zuckerpässe heute auch wieder gezeigt hat.
Genau, De Bruyne hätte 3 oder 4 Torvorlagen haben können am Ende, hat aber dann eben nur in Anführungszeichen die eine. Hazard blieb da eiskalt vor Pickford, aber der konnte 2 Minuten vorher, hätte eigentlich eher das Tor verdient gehabt, als die Belgier wieder unglaublich schnell umgeschaltet haben. Die Raumaufteilung sehr clever war, das hat man schon in den ersten Gruppenspielen gemerkt. Also wenn Belgien kontert, sieht man ganz genau, dass jeder genau weiß, wo er hinzulaufen hat, welche Räume er besetzen muss. Und das war dann in der 80. Minute wirklich perfekt. De Bruyne auf Mertens, der auf Meunier, und der hat den Ball dann wirklich auch herausragend aus der Luft genommen. Und Pickford hat den dann aber auch wirklich herausragend gehalten. Also das waren zwei Konter, die gepasst haben. Vor allem fand ich in der 82. Minute beim 2:0 den Pass von De Bruyne noch nicht mal perfekt. Da hat er deutlich bessere Pässe in dem Spiel gespielt, die aber seine Kollegen nicht verwerten konnten. Auch Mertens hatte später nochmal eine Chance vor dem 2:0, als er in die Mitte gezogen ist und den Ball wirklich absurd weit am Tor vorbeigeschossen hat. Also da wäre für die Belgier in manchen Situationen doch noch mehr drin gewesen, weil sie heute die Mannschaft waren, fand ich, die englischen Defensivschwierigkeiten, wenn es denn mal sehr schnell geht, doch am deutlichsten aufgezeigt haben.
Und der Mann, der das frühe Tor gemacht hat, Thomas Meunier, nämlich, der ist dann auch zum Spieler des Spiels von uns, beziehungsweise von den Kollegen von 90plus gewählt worden.
Genau, nicht nur wegen seinem Tor, sondern vor allem, weil er heute, finde ich, mit seinem bestes Turnierspiel gemacht hat. Gerade zu Anfang der Gruppenphase hat man gemerkt, ja, Meunier, als er auf der anderen Seite auch noch Carrasco gespielt hat, das könnte so eine leichte Schwachstelle sein. Er war es heute aber überhaupt nicht. Er war defensiv stark. Das, obwohl er offensiv ausgerichtet war, war Antreiber, hat viel Flanken geschlagen, sich im Konterspiel immer wieder eingebracht, hätte vielleicht sogar noch das zweite Tor erzielen können, wenn Pickford nicht zur Stelle ist. Also hatte eine Passquote von über 80%, eine Zweikampfquote von über 60%, das, obwohl er sehr häufig in der Offensive in Erscheinung getreten ist. Also es war ein sehr starkes Spiel. Auch Hazard war sehr stark und ich denke, wenn De Bruyne ein bisschen Glück hat mit den anderen Kollegen, im Abschluss hat er, dann hat er hier heute am Ende 3 oder 4 Vorlagen und dann kann man ihn da auch dazu rechnen. Also es war insgesamt ein guter Auftritt der Belgier über weite Strecken, der aber jetzt nicht so spektakulär war, wie man das vielleicht hätte erwarten können, wenn es jetzt ein Spiel gewesen wäre, in dem es noch wirklich um viel gegangen wäre.
Insgesamt, wenn wir das Gesamtfazit der Belgier bei diesem Turnier, bei dieser WM 2018 in Russland ziehen, kann man sagen, Platz 3, großer Erfolg?
Ist schon ein großer Erfolg. Also es ist, Belgien gehörte nicht zu den absoluten Top-Favoriten, zumindest für mich, aber zu den erweiterten Kandidaten, genau das haben sie gezeigt. Mit ein bisschen Glück gegen Frankreich geht auch was. Also sie sind jetzt nicht ausgeschieden, weil sie klar schlechter waren als die Franzosen. Das kann man nicht sagen. Sie haben dort Probleme eben bei einer Standardsituation gehabt, die sie heute deutlich besser verteidigt haben. Sie haben in der Gruppenphase gut gespielt. Sie haben sehr viele Tore geschossen, haben viele verschiedene Torschützen gehabt. Jetzt muss man sehen, ob bei der WM 2022 noch was geht. Die Belgier sind sicherlich nicht mehr irgendwie der Geheimfavorit. Geheim ist da nichts mehr. Aber ich denke, wie wir schon im Turnierverlauf angesprochen haben, dass für die belgische Mannschaft oder gerade für diese Generation der belgischen Mannschaft die EM 2020 wohl noch das Turnier werden wird, das eher im Fokus steht. Aber insgesamt mit Platz 3 können die Belgier durchaus zufrieden sein. Vielleicht fehlt auf der einen oder anderen Position dann doch die absolute Weltklasse noch, um diesen kleinen Schritt noch zu gehen.
Ist ja auf jeden Fall das beste Abschneiden in ihrer WM-Geschichte und damit das Turnierabschneiden von 1986, damals der 4. Platz im Spiel um Platz 3 gegen Frankreich, als sie dann dort verloren, jetzt getoppt worden. Und für die Engländer ist es mal wieder der 4. Platz wie 1990. Vielleicht kannst du noch eine kleine Würdigung der Engländer zum Schluss geben.
Ja, sie haben ein ordentliches Turnier gespielt. Also man kann den Engländern gar nicht viel vorwerfen. Sie wussten genau, was sie können, was sie nicht können. Sie hatten, wie wir schon angesprochen haben, natürlich keine absolut schwere Gruppe, haben die aber souverän bewältigt und haben dann danach einfach sich bis ins Halbfinale vorgekämpft. Gegen die Kroaten hätten sie auch weiterkommen können mit ein bisschen Glück, wenn ich mich da gerade an diese Aktion von Harry Kane erinnere, der da aus kurzer Distanz an den Pfosten schießt. Also das wäre durchaus möglich gewesen, dass England ins Finale einzieht. Und was ich bei England nur am dem gewichtigsten Faktor finde, ist eben, dass sie eine sehr junge Mannschaft haben. Also da sind ganz viele Spieler, die bei der nächsten WM wahrscheinlich erst im idealen Fußballeralter sind. Dazu noch ganz, ganz junge Spieler wie Rashford, wie Alexander Arnold, die jetzt in dem Turnier eher noch keine riesengroße Rolle gespielt haben. Ich denke, da kommt noch einiges auf uns zu in der Zukunft, denn gerade auch die Resultate bei den vergangenen Jugendwettbewerben, die englischen Mannschaften eingefahren haben, U17, U19, U20, die waren auch alle gut. Dementsprechend ist da jetzt eine Generation da, der man einfach nur vertrauen muss und die man möglichst, ja, so gut wie möglich aufs Feld schicken muss. Und also die Generation ist da. Frankreich hat es jetzt geschafft, aus einem guten Talentepool eine Mannschaft zu formen. England kann das schaffen, Deutschland hat das geschafft. Das sind immer so Generationen, die vorhanden sind und die man dann eben, da braucht man natürlich auch ein bisschen Glück, dass die Topspieler da verletzungsfrei bleiben und sich weiter so entwickeln, wie es der Fall ist. Aber ich finde auch der Punkt, dass die englischen Mannschaften in der Premier League langsam gemerkt haben, dass man auch ein bisschen auf die eigenen Talente setzen muss, ist ein klarer Vorteil. Also ich denke, von der englischen Mannschaft ist bei den nächsten Turnieren durchaus was zu erwarten.
Also sind wir gespannt, werden wir natürlich weiter verfolgen, den Weg hier bei uns auf meinsportradio.de, natürlich auch die EM 2020 dann genau in den Fokus nehmen, aber soweit ist es ja noch nicht, denn morgen steht's ja noch an, das große Finale zwischen Frankreich und Kroatien, auch das morgen dann als Podcast hier in der Analyse bei Kick and Rush auf meinsportradio.de und ein generelles Fazit der WM 2018 ziehen wir natürlich auch noch hier bei unserem gemeinsamen Podcast mit den Kollegen von 90plus auf meinsportradio.de, morgen also das Finale und ihr habt noch die Chance, das Finale zu tippen und ein tolles Sony-Handy zu gewinnen in unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Mobilcom Debitel. Manu Behlert von 90plus, vielen Dank.
Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.